Man sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen, aber den Menschen sehr wichtig nehmen.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute zu einem, wie ich finde, hochspannenden Thema, nämlich zu einer Frage, wie lange ist Führung eigentlich wirksam? Gibt es so etwas wie ein Ablaufdatum für Menschen im Top-Management? Und eine Premiere durchaus. Ich bin heute in Düsseldorf zu Gast bei der WHU bei Frau Professor Gerpott. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf und würde Sie bitten, doch mal so 1, 2, 3, 4, 5 Sätze zu sich zu erzählen.
Vielen Dank erstmal für die Einladung und für das Aufnehmen der Reise hier nach Düsseldorf. Genau, wir sind hier am WHU-Campus in Düsseldorf und ich habe hier den Lehrstuhl für Personalführung seit 2019 tatsächlich schon und habe vorher kurz in Berlin gearbeitet und in Amsterdam, weil ich nämlich mich nicht so richtig entscheiden konnte, ob ich mich als Betriebswirtin oder als Psychologin fühle. Ich habe in beidem promoviert und dann immer hin und her gewechselt zwischen Psychologie und Betriebswirtschaftslehre und habe mich jetzt doch erstmal dafür entschieden, Führung vor allem im Kontext von Unternehmen spannend zu finden. Und meine große Mission ist neben der Forschung selbst, diese Forschung auch zugänglich zu machen, weil gerade im Thema Führung sehr viel das so als Soft Skill irgendwie dargestellt wird und man dabei ein bisschen übersieht, dass es doch viele harte Daten gibt, mit der man Führung eigentlich besser machen könnte.
Das klingt schon sehr, sehr vielversprechend. Ich würde nochmal einen Pol aufgreifen, den Sie gerade selber aufgemacht haben, Psychologie und Betriebswirtschaft. Können Sie sich da jetzt irgendwie verorten? Tendiert denn eine Seite mehr zu der anderen?
Ein ganz entscheidendes Dazwischen. Ich bin immer noch beides.
Ich habe es befürchtet. Na gut, wir sind ja erst am Anfang des Podcasts. Mal gucken, vielleicht fällt ja nachher die Entscheidung einfacher. Ich würde mal starten mit dem Artikel, den ich gelesen hatte, den ich hochspannend fand, nämlich im Handelsblatt. Ich weiß gar nicht, ob man hier Schleichwerbung machen darf. Wir machen es einfach mal. Und jedenfalls in dem Handelsblatt-Interview, wo es um das Ausscheiden des mittlerweile ja ehemaligen Telefonica-Chefs ging. Und da waren Sie, glaube ich, wenn ich das alles richtig verstanden habe, als externe Expertin so ein bisschen eingeloggt und haben das nochmal etwas auch aus Forschungssicht kommentiert. Und darin hatten Sie, wenn ich das richtig sehe, so eine Idee eines Ablaufdatums in Gänsefüßchen für Führungskräfte angesprochen. Was steckt dahinter?
Sehr schön, dass Sie gleich mit dem Ablaufdatum einsteigen, weil tatsächlich ist das der Titel und den sieht man vorher gar nicht, wenn man interviewt wird, sondern der wird einem dann quasi überraschenderweise dorthin geklatscht. Und es klingt natürlich sehr provokativ.
So wird das nachher bei dem Podcast auch sein.
Ja, ich freue mich drauf. Es klingt natürlich sehr provokativ, so wie dann verfault es danach so ungefähr. Jeder hat wahrscheinlich so schon so ein Bild von so einem abgelaufenen Banane im Kopf oder so. So ist es natürlich nicht, denn die Idee, die ich eigentlich damit rüberbringen wollte, war, dass man schon mal darüber nachdenkt, ob man die Amtszeit begrenzt und aber nicht so als absolute Regel, dass man irgendwie sagt, weiß ich nicht, nach 10 Jahren ist vorbei oder nach 15 Jahren, sondern dass man eher so eine Amtszeit-Kompass-Logik macht. Und dahinter liegt eben die Forschung, die sagt, dass es je nach Industrie, wenn man sehr dynamisch ist, geht schneller, wenn man nicht so dynamisch Industrie ist, geht es ein bisschen länger. Aber irgendwann so zwischen 8 und 14 Jahren ist so der Höhepunkt der Steigerung des Unternehmenswerts durch den CEO erreicht. Und danach geht es eigentlich quasi wieder bergab so ein bisschen. Das bedeutet, wenn man jetzt so aus einer Unternehmenswertperspektive darauf guckt, könnte man ja überlegen, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, sich dann doch so um diesen Zeitraum rum mal Gedanken zu machen, ob man jetzt seinen CEO weiter verlängert oder eben auch nicht.
Okay. Das heißt, also die Forschung sagt, so 8 bis 14 Jahre sind so die goldenen Jahre. Und heißt das?
Das ist quasi das, wo man den Höhepunkt der Leistungsfähigkeit erreicht. Weil wenn man ja anfängt, dann fängt man ja quasi erstmal nicht ganz oben an, sondern man muss schon auch Führungskräften, CEOs eingestehen, dass sie am Anfang natürlich eine Eingewöhnungsphase brauchen. Wenn es ein interner CEO ist, dann kennt man natürlich schon mehr, dann hat man schon ein bisschen mehr so soziales Kapital. Trotzdem braucht man natürlich Zeit, um in diese Rolle reinzufinden. Das heißt, man sieht erstmal so die Performance, so der Unternehmenswert quasi, das steigt. Und irgendwann ist ein Höhepunkt erreicht. Und nach dieser goldenen Zeit sozusagen dreht es sich dann wieder um. Und das ist natürlich die Überlegung, dass man sagt, naja, idealerweise setzt man die Leute auch nicht zu früh ab, weil dann kommen sie nie am Höhepunkt an. Aber wenn es dann wieder bergab geht, dann ist natürlich eigentlich der Zeitpunkt da, wo man über Nachfolgeplanung idealerweise nachgedacht haben sollte.
Okay. Und das ist eben dann tatsächlich mit 14 Jahren. So ungefähr. Sagt die Forschung.
Also, so einfach kann man das jetzt natürlich nicht sagen, weil es gibt viele Studien dazu.
Yeah.
Und die zeigt zum Beispiel, dass die Industrie, in der ich bin, einen großen Einfluss hat. Wenn ich in der schnellen Branche wie Technologie bin, dann ist es teilweise nach 8 bis 10 Jahren finden die schon diesen Umschwung. Wenn ich in einer sehr trägen Branche bin, kann es auch 15 Jahre dauern. Ich glaube, so grundsätzlich diese Idee, die man sich aber vielleicht merken könnte, wäre, dass man irgendwann sich dann doch mal Gedanken darüber macht. Vor allem war mir der Punkt wichtig, dass man über Nachfolgeplanung nachdenkt. Weil wie das ja oft passiert ist, man schaut sich irgendwie diesen CEO an, dann wird ja alle 5 Jahre oder 4 Jahre mal drauf geguckt, irgendwie durch den Aufsichtsrat, wird der jetzt verlängert oder nicht. Und wenn dann die Entscheidung kommt, nee, ist ja meistens, wenn man irgendwie unzufrieden ist. Aber das passiert dann so mehr ad hoc mäßig, aber nicht so in dem Sinne von, man hat sich vorher langfristig Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich eine Nachfolgeplanung ist. Und dadurch, dass das jedes Mal so passiert, muss man ja auch aus der Idee des CEOs heraus überlegen, ist das ja eigentlich immer eine blöde Situation, weil man wird ja überhaupt nicht incentiviert dafür, dass man auch selber irgendwie Nachfolge aufbaut, sondern eigentlich ist es so ein negatives Gefühl, jetzt bin ich nicht mehr gut genug, jetzt werde ich irgendwie abgesetzt, als ob ich dann ein Interesse daran habe, jetzt meine letzten 1, 2, 3, 4 Monate hier besonders konstruktiv zu gestalten. Natürlich nicht.
Ja, nachvollziehbar. Vielleicht mal einfach so interessenshalber, wie hat man das denn erforscht, diese Wirksamkeitsspanne?
Man schaut sich meistens den Unternehmenswert an. Also man kann viel natürlich mit Aktienunternehmen arbeiten und dann schauen, wie lange ist der CEO da, wie entwickelt sich der Unternehmenswert. Das sind so die naheliegsten Daten. Jetzt kann man natürlich sagen, Unternehmenswert ist ja nicht das Einzige. Idealerweise könnte man vielleicht auch irgendwie die Wirksamkeit daran messen, wie ich strategische Ziele erreiche. Das kann ja gar nicht unbedingt bedeuten, dass der Unternehmenswert gesteigert ist. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, das zu untersuchen. Nichtsdestotrotz ist der Mechanismus dahinter, glaube ich, auch gut ja nachvollziehbar. Weil man sieht, am Anfang, klar, wenn man sich erstmal reingefunden hat, das dauert, aber dann sieht man, steigt die Innovationsfähigkeit, man kann irgendwie neue Ideen reinbringen, man kann Sachen umsetzen. Wenn man allerdings dann irgendwann sehr lange im Getriebe ist, kennt man vielleicht auch, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, dann wird man so ein bisschen, ich will nicht sagen fauler, aber man ist dann in seinen Routinen drin. Man kennt auch jeden, man weiß ungefähr, wie es läuft und man ist jetzt dann eher nicht mehr vielleicht, außer man fordert sich selbst sehr heraus, ist man vielleicht nicht mehr so der oder die Innovativste, die jetzt jeden Tag die neuesten Ideen um die Ecke bringt.
Ist das dann so der Moment, wo sowas gibt wie eine Halbwertszeit von Führung? Also wo man quasi so einen Kipppunkt feststellt von der Energie, von Gestaltungswillen eher in Routine?
Ja, und genau das ist diese Idee dieser U-Kurve mit diesen 8 bis 10 bis 12 oder 14 Jahren eben, dass das sozusagen dieser Kipppunkt ist.
Vielleicht können Sie diese U-Kurve nochmal so ein bisschen für unsere hochgeschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt natürlich die nicht hier vor sich liegen haben, nochmal ein bisschen ins Wort bringen.
Vielleicht kann man sich das auch vorstellen wie so ein Hufeisen. Wenn man Hufeisen an die Wand hängt, wäre das ja quasi auch so die Form, die man sich ein bisschen vorstellen kann. Und man sieht dann eben, dass es quasi erstmal bergauf, bergauf, bergauf geht und irgendwann man halt an diesen Wendepunkt kommt.
Okay. Und danach geht's wieder bergab.
Richtig.
Oder? Okay.
Natürlich nicht steil, also es kann auch nur leicht sein. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Idee ist auch zu sagen, dass man. Ich habe das dann in dem Interview einen Amtszeit-Kompass genannt oder Amtszeit-Kompass-Logik, dass man natürlich nicht sagt, oh, grundsätzlich jetzt für jedes Krankenhaus dieser Welt sagen wir nicht mehr als 10 Jahre und dann ist Ende, sondern dass es quasi der Standard ist und dass man aber schon noch irgendwie so eine Regelung offen lässt, dass in ganz außergewöhnlichen Fällen, wenn jemand wirklich sich total gut dort etabliert, dass man dann so eine Hintertür hat, diese Person dann trotzdem zu verlängern. Aber man hätte eine Normalisierung auch davon, dass ich als CEO auch mich dann, dass es ganz normal ist. Also es ist dann nicht irgendwie ein Versagen von mir oder ich bin nicht mehr gut genug rausgehen, sondern ich könnte das so als normalen Prozess sehen, wenn das auch nach außen kommuniziert quasi der übliche Weg ist.
Okay. Kann man denn eigentlich so diese produktive Phase einer Führungskraft irgendwie verlängern? Also gibt es da vielleicht Tipps und Tricks, um die bewusster zu nutzen oder ein bisschen auszudehnen, diese Produktivität?
Ich glaube, wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel dieses Innovationsthema eine Herausforderung ist, kann man natürlich einfach auch sich selbst immer wieder herausfordern, sich so externe Perspektiven reinzuholen. Das kann irgendwie durch Beratungen sein, das kann aber auch sein, dass man sich intern ein Team zusammenstellt, das regelmäßig wechselt und einen immer wieder herausfordert. Es gibt ja zum Beispiel auch oft diese Idee, dass man so ein junges Team von Nachwuchskräften oder Nachwuchsführungskräften so als Challenge-Board sich dorthin setzt und das auch wirklich ernst nimmt und regelmäßig mit denen diskutiert. All das sind ja Ansätze und Ideen zu sagen, ich habe verstanden, abnehmende Innovationskraft ist ein Problem. Man ist zu sehr Rad im Getriebe irgendwann und ich versuche aktiv was dagegen zu tun. Und dann kann man diese U-Kurve ja auch abflachen beziehungsweise dafür sorgen, dass sie vielleicht gar nicht eintritt.
Ja. Wenn wir jetzt gerade hier von der Wirksamkeit in unterschiedlichen Phasen sprechen, welche Rolle spielen da nach Ihrer Erfahrung Aufsichtsgremien dabei? Oder anders formuliert, was könnten Sie eigentlich dazu beitragen, dass Führung eben nicht zu spät endet oder zu früh auch vielleicht beendet wird?
Eigentlich originär betrachtet ist es ja per Definition deren Aufgabe, regelmäßig zu schauen, läuft das hier mit der Führung, werden die strategischen Ziele erreicht, werden sonstige festgelegte Ziele erreicht und nicht nur ein, zwei, dreimal im Jahr zusammenzukommen und dann irgendwie mal kurz zu diskutieren. Also idealerweise wäre das ja wirklich ein begleitender Weg, in dem man das regelmäßig sich anschaut und dann auch sehr aktiv diese Entscheidung trifft, verlängert man den Vertrag ja oder nein und vor allem auch viel strategischer vielleicht noch über die Nachfolgeplanung nachdenkt und das dann halt nicht immer erst angeht, wenn man dann merkt, oh, jetzt läuft es nicht mehr so, jetzt müssen wir irgendwie wen Neues hier reinbekommen.
Ja, also das ist, finde ich, gerade so ein ganz wichtiges Thema, strategische Nachfolgeplanung. Also beschäftige ich mich auch schon sehr, sehr lange damit. Und ich nehme häufig wahr, dass entweder Organisationen da zu früh damit anfangen und dann sagen, naja, wir haben eigentlich dann doch noch lange Zeit, was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Menschen, die wir da jetzt auch quasi aufgescheucht haben und gefördert haben oder halt vice versa quasi viel zu spät damit anfangen und dann sagen, oh je, jetzt müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Also haben Sie da so ein Geheimrezept, wie es gut gelingen kann?
Ja, das ist aber eine interessante Perspektive, dass man hier quasi dann so ein in dem Sinne richtig herum ist U hat, dass wir auf beiden Extremen zu viel haben. Einen, die sehr früh sind, die anderen, die sehr spät sind. Wäre quasi fast schon eine Gegenfrage, ob es nicht auch welche gibt, die dann sich was überlegen für diejenigen, die in der Warteposition sind. Weil das ist natürlich das große Problem, wenn ich jetzt irgendwie High Potential auf so einem Track bin und jetzt bin ich da angekommen und jetzt warte ich einfach nur, das passiert natürlich wenig. Also weiß nicht, ob Sie da was gesehen haben, wie man die dann auch wirklich in Positionen bringt, wo die sich strategisch entwickeln können währenddessen.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema und wie immer im Leben ist das richtige Timing, glaube ich, entscheidend, aber auch die Frage der Unternehmens- oder Organisationsausrichtung, also letztlich auch der Strategie nach meiner Erfahrung. Also was braucht eigentlich eine Organisation für die Zukunft? Was heißt das fürs Profil? Und wo muss ich Menschen sozusagen auch begleiten, dass die dann auch in dieses Profil letztlich passen oder das einfach gut abbilden können?
Ja.
Und da ist dann schon die Frage, wo ist dann eigentlich der Job des Aufsichtsrates, der Aufsichtsgremien? Weil das ja in der Regel Menschen sind, wenn wir jetzt von internen Personen ausgehen, die dann irgendwie in der Hierarchieebene 2, 3, 4 sind und das ja eigentlich den Beritt des CEOs organisationsintern quasi betrifft.
Also ja.
Gar nicht so einfach, weil das ja nicht die Sphäre ist und die Verantwortung letztlich des Aufsichtsgremiums.
Total. Und diese Zeitaspekt finde ich auch grundsätzlich nochmal interessant, weil auch da hat man sich das bei CEOs schon nochmal sehr auch angeschaut, dass diese Ausrichtung quasi auch so einer Kurve verläuft, weil man am Anfang sieht, die sind eher kurzfristig orientiert, was man vielleicht auch von sich selbst so kennt. Es gibt so diesen Chronostasis-Effekt, ich glaube, so nennt man den. Das ist das, was wenn man auf eine Uhr guckt, das erste Mal, wenn man draufschaut und den Blick darauf wirkt, diese erste Sekunde länger zu dauern scheint, als was danach auf dem Uhrenblatt passiert. Mhm. Und ein bisschen so ist es bei CEOs, wenn man sich die Forschung anguckt, auch, dass so am Anfang die erstmal denken, oh Gott, es ist ja ganz viel und irgendwie ist es gleichzeitig vergeht es ganz langsam, aber es gefühlt rast auch. Und dann kommt man mehr so rein, kommt in den Trott und ist so in dem Rhythmus drin. Und da sieht man auch, dass wir, wenn wir die angucken, dann eher am Anfang dieses kurzfristige Denken haben. Man kommt rein, man will irgendwie Quick Wins haben und so weiter. Und dann eigentlich muss man aber schon eben auch eine entsprechende Zeitspanne geben, weil dann sieht man in dieser mittleren Amtszeit ist eigentlich dieses langfristige Denken da, das wirklich strategische Denken. Und kurz bevor es dann wieder bergab geht oder man merkt, jetzt werde ich irgendwie bald abgesetzt, dann nimmt wieder dieses kurzfristige Denken zu. Und was ich eigentlich eine total spannende Frage finde, wo ich finde, noch viel zu wenig sich mit befasst wird, ist, wie könnte man das denn incentivieren, dass man auch gegen Ende der Amtszeit ein Interesse daran hat, dass es irgendwie gut weitergeht und man nicht so denkt, ah ja, jetzt nehme ich irgendwie noch mit, was an Geld zu kriegen ist und schaue, dass ich irgendwie halbwegs positiv hier rausgehe, sodass es gut aussieht auf dem Papier, nach mir die Sinnflut. Da fände ich es spannend, sich nochmal zu überlegen, ob man sich da nicht Konzepte finden kann, und da ist man vielleicht auch schon wieder bei Aufsichtsgremien, die das attraktiv machen könnten, dass man auch gegen Ende diese Legacy hinterlässt und positiv da rausgeht.
Ja, ja. Na gut, das könnte man ja relativ gut damit gestalten, dass das quasi eins der strategischen Ziele auch ist, ja, Nachfolgeprozesse auch quasi zielführend zu gestalten erstmal und vielleicht auch, dass sowas wie Tantiemen und dergleichen eben nicht nur von dem Geschäftsjahr abhängig sind, wo man selber das Unternehmen verlässt, sondern vielleicht auch noch für die nächsten 1-2 Jahre gelten, ne? Dass
total.
Man sowas wie einen Übergang hat. Meinen Sie sowas in so eine Richtung?
Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, da könnte man halt noch mehr drüber nachdenken, dass man das auch wirklich noch mehr mit berücksichtigt, um halt dieses, ja, am Ende dann wieder in das sehr kurzfristige Denken zu gehen, das so ein bisschen dem entgegenwirkt.
Ja. Ich spring mal in die Branche der Gesundheits- und Sozialwirtschaft rein, also quasi mein Home-Turf. Dort haben wir zumindest, wenn ich jetzt mal ja so den Krankenhausbereich vor Augen führe, fast ein anderes Thema, nämlich die durchschnittliche Verweildauer ist dort sehr, sehr kurz, teilweise tatsächlich plus minus 3 Jahre, was ja eigentlich gemäß ihrer U-Kurve dann viel zu gering ist. Was heißt das denn aus Ihrer Sicht für Organisationslernen, für Vertrauen oder auch für strategische Kontinuität? Weil das ist tatsächlich in einigen Krankenhäusern Realität.
Ja, mir wurde ja mit dem Artikel das Ablaufdatum ein bisschen aufgedrückt. Vielleicht kann man da sagen, man sollte das Mindesthaltbarkeitsdatum mal raufsetzen, weil das stimmt natürlich total. Also man hat eigentlich gar keine Chance, irgendwie da längerfristig große strategische Änderungen umzusetzen, wenn man gar keine Zeit hat, richtig ins Unternehmen reinzukommen. Also das ist relativ eindeutig. Man braucht Zeit, um sich erstmal einzugewöhnen, und 3 Jahre oder 4 Jahre, das ist eine viel zu kurze Verweildauer, um da langfristig irgendwelche Veränderungen zu machen. Das heißt, man bleibt da ja nur in diesem Kurzfristdenken stecken. Klar kann ich vielleicht kurzfristig irgendwelche Quick-Wins irgendwo identifizieren, aber ob das jetzt langfristig strategisch sinnvoll macht, sehr fraglich. Und dazu kommt ja dann auch noch häufig das Problem, dass dann eher so, da sind wir wieder bei den BWLerinnen, die ich natürlich eigentlich sehr mag, aber dass sie oft dann auch da reingesetzt werden, ohne wirklich Kenntnis von der Branche im Tiefen zu haben, und das dann bei der Belegschaft zu sehr hoher Frustration führt, wenn dann schon der 4., 5. oder die 4., 5. da reingesetzt wird, alle kurz irgendwas umstrukturieren und dann wieder weg sind.
Ja.
Also da wird ja auch nicht nur die Lernkurve ist quasi nicht da, sondern Vertrauen wird ja auch einfach zerstört.
Ja, also Vertrauen ist natürlich gerade in der Branche Gesundheits- und Sozialwirtschaft eigentlich quasi die Währung schlechthin. Ja, ich denke auch an Gremien- und Netzwerkarbeit, wo natürlich auch je länger man quasi in der Branche aktiv ist und auch diese Rolle wahrnimmt in der Organverantwortung, natürlich auch nochmal ganz andere Türen sich öffnen. Wobei das ja nicht ausschließt, dass man dann nach 14 Jahren, wenn ich diese U-Kurve nochmal zitieren darf, dann tatsächlich auch zumindest mal kritisch auch mit dem Aufsichtsgremium in den Diskurs geht. Das heißt ja nicht, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dass man quasi sobald die 14 Jahre überschritten sind, panikartig das Unternehmen verlassen muss, sondern dass man eher in der Selbstreflexion nochmal überlegt, okay, wo bin ich wirksam und was heißt das eigentlich? Nochmal richtige Impulse setzt, extern, intern,
ja.
Aber auch mit dem Aufsichtsgremium gut im Dialog zu sein.
Auf jeden Fall, aber das müssen Sie, kennen Sie besser als ich, aber ich würde sagen, das ist noch in vielen Fällen eher eine Wunschvorstellung als die Realität, die man jetzt so umgesetzt sieht.
Ja, das ist tatsächlich so, wobei ich bei uns in der Branche, ich nehme schon wahr, dass sich die Organverantwortlichen da auch schon selbstkritisch hinterfragen, ja, und auch ja, doch die Frage stellen, was ist auch gut fürs Unternehmen, wie muss ich mich entsprechend aufstellen, was heißt das auch für die Gesamtorganisation? Insofern fand ich diese U-Kurve in der Forschung eben sehr, sehr spannend, weil alleine sowas methodisch sauber zu erheben in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, wo es eben keine Aktienkurse gibt, wo es teilweise Rechtsformen gibt wie eingetragene Vereine und Stiftungen, wo sie auch keinen Jahresabschluss mal so ohne weiteres finden. Deshalb fand ich diese Forschungsfrage vorhin so spannend.
Ich wäre trotzdem relativ optimistisch, dass man, wenn man es messen könnte, dasselbe finden würde, einfach weil dahinter ja eine konzeptionelle Logik steht. Also was passiert in den Menschen, wie lernen wir und ab wann nimmt die Innovationskraft ab? Und das ist ja ein relativ grundlegender Mechanismus. Und wenn man jetzt sagt, naja, die haben jetzt vielleicht nicht im Speziellen die Gesundheitsbranche im Detail untersucht, aber fünf andere und überall findet man diesen Effekt, wäre ich jetzt doch relativ zuversichtlich, dass wir dieselbe Logik auch dort finden würden.
Ja, aber dann muss ich nochmal methodisch nachfragen. Also wenn ich Sie richtig verstanden hatte zu Beginn unseres Gesprächs, hatten Sie gesagt, dass es im Wesentlichen quasi von der Unternehmensentwicklung wirtschaftlich, Aktienkurse und so weiter abhängig ist. Ja gut, aber wenn jetzt zum Beispiel eine gemeinnützige Organisation, wenn die jetzt diese Fragestellung in der Form so nicht hat, ja, woran würden Sie es denn dann messen?
Ja, die wird ja auch strategische Ziele haben. Also sie will wachsen oder sie möchte irgendwie, also irgendwelche Performance-Indikatoren wird sie sich ja gesetzt haben. Und das könnte man ja ebenfalls messen.
Ja, okay. In welchem Zeitraum wurde sowas erhoben, also forschungsmethodisch? Haben Sie da, also waren das eher so Längsschnittanalysen oder waren das jetzt so die Forschungsarbeiten, die Ihnen präsent sind, waren das eher so kürzere Prozesse?
Das sind ja relativ umfangreiche sogenannte Archivdaten. Also man hat ja einfach diese Unternehmenswertdaten über diesen ganzen Zeitspann und dann hat man ja auch einfach Daten zu allen CEOs, die man so hatte während der Zeit. Und man muss natürlich auch sagen, klar, in den Extremen wird es gering. Also es gibt ja selten CEOs, die 25 Jahre, 30 Jahre da sind und das sind ja dann oft auch Ausreißer. Das heißt, da wird methodisch schon sehr genau geschaut, dass man sowas dann auch ein bisschen berücksichtigt, um dann nicht durch solche Ausreißer sich die Daten auch so zu verzerren.
Wobei, macht mir richtig Spaß, weil wir tatsächlich guten Diskurs haben. In der Sozialwirtschaft haben wir häufig die Situation, dass wir zum Beispiel Positionen nachbesetzen auf der Entscheiderebene von Personen, die tatsächlich 25, 30 Jahren, das ist jetzt gar nicht so selten, dann in Amt und Würdenbahn nachbesetzen. Und da kann man eben dieses Thema der Unternehmensentwicklung so nicht nachzeichnen, weil in der Regel waren vor 30 Jahren soziale Organisationen einfach noch deutlich kleiner. Ja? Und in der Regel kann man eigentlich kontinuierlich ein Wachstum sehen. Ja? Allein wenn man das Thema Umsatz und Mitarbeiter sich anschaut, kommt man gar nicht dran vorbei, Stichwort Inflation und so weiter. Sodass mich das wirklich forschungsmethodisch total interessieren würde, wie man das jetzt mal fernab von diesem Kriterium noch machen könnte. Strategische Zielsetzung, da haben Sie natürlich recht. Ja, das hängt dann aber natürlich auch damit zusammen, welchen Sparringspartner habe ich eigentlich als Geschäftsführung oder als Vorstand und wie ist mein Aufsichtsgremium quasi, wie soll ich sagen, auch fachlich strategisch positioniert. Auch da haben wir ja viele Gremien, die das ehrenamtlich machen und die dann natürlich oder naturgemäß vielleicht auch nicht ganz so nah dran sind, jetzt im Vergleich zu einem DAX-Unternehmen, würde ich jetzt mal so als These in den Raum stellen.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich gerade das, was Sie mit dem Unternehmenswert beschreiben, ist eine interessante Beobachtung, weil wir sehen tatsächlich auch, dass die Zuschreibung auch umgekehrt funktioniert. Also je mehr irgendwie Wachstum da ist oder je erfolgreicher ein Produkt ist, desto toller wird auf einmal auch der CEO oder die CEO gesehen. Ohne dass das notwendigerweise in der Realität verankert ist. Das ist ja erstmal das eine. Also es kann auch umgekehrt sein. Ich habe einfach Glück, bin im richtigen Unternehmen gelandet und alle denken, jetzt bin ich super. Und man sieht interessanterweise zum Beispiel auch, dass die Bezahlung, die CEOs bekommen, eigentlich gar nicht mit der Unternehmensperformance zusammenhängt. Also es ist jetzt nicht so, dass die hochbezahlten CEOs im Durchschnitt auch wirklich den besseren Wert dann irgendwie hervorbringen, sondern das ist tatsächlich relativ losgelöst, die Korrelation ist eher null.
Okay, und wovon hängt das dann ab? Von gut verhandeln oder?
Ja, das gibt natürlich, also in welchen Unternehmen kann ich überhaupt viel durchpressen? Das wird man ja wahrscheinlich in der Gesundheitsbranche schon mal auch sehr deutlich sehen, welche Unternehmen können sich das überhaupt leisten. Und dann ist viel davon ja auch eine Signalwirkung. Man möchte dann auch signalisieren, dass man so viel ausgeben kann für einen CEO oder der CEO möchte seinen Wert genauso gut festlegen. Aber tatsächlich zu sagen, ah, an dem Gehalt kann ich jetzt sehen, ob hier dieses Unternehmen auch super läuft, das würde ich in Frage stellen.
Okay, naja, spannend. Frage ich deswegen so interessiert, weil wir seit 21 Jahren Vergütungsstudien für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft rausgeben und ich glaube, da gibt es auch so den ein oder anderen Unterschied, nicht nur was die absoluten Gehaltshöhen angeht, zwischen anderen Wirtschaftsbereichen und der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
Ja. Da sind wir gleich in einem ganz anderen Feld, ja.
Ja.
War ich letztens auch unterwegs, weil jetzt ja bald die Gehaltstransparenz dann doch auch steigen soll.
Ja.
Theoretisch zumindest.
Genau, genau. Ich würde nochmal zum anderen Thema kommen, nämlich zu zwei magischen Buchstaben. Sie ahnen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, nämlich KI.
Mhm.
Ich habe letztens gelesen, dass KI irgendwie, ich glaube, über 60% der Entscheidungsprozesse heutzutage schon unterstützen kann oder sogar teilweise übernehmen kann. Wenn ich das mal versuche zu verknüpfen mit Ihrer berühmten U-Kurve und dem Zeithorizont von Führung, wie wird sich das denn auswirken, das Thema KI? Also wird Führung dann eher kurzfristiger, weil Technologie schneller ist oder vielleicht auch langfristiger, weil sie vielleicht ganz neue Perspektiven eröffnet, die ich vorher so gar nicht im Blick hatte. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also mit meinem Kollegen Stefan Jansen haben wir ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Arbeit. Und dort haben wir uns den schönen Claim überlegt, Historie gegen Hysterie. Weil ich glaube, da im Moment eine Menge diskutiert wird an Effizienzgewinnen angeblichen oder wie wir alle abgeschafft werden, was wir aus der Historie schon kennen, wann immer eine neue Technologie eingeführt wurde.
Ach, wir werden nicht abgeschafft?
Vielleicht dann doch irgendwann, aber ich meine, John Maynard Keynes hat die 15-Stunden-Woche uns versprochen, seinen Enkelkindern, was ungefähr jetzt sein müsste. Er hatte selbst keine Kinder, aber dann hat man, ich glaube, seine Schwester, die hat Kinder gehabt und die eine ist Psychotherapeutin und ich glaube, der andere Professor und die waren beide so bei 50 bis 60 Stunden, also die 15 Stunden haben wir noch nicht erreicht. Das heißt, ich wäre vorsichtig optimistisch, dass wir auch in Zukunft uns nicht abschaffen. Und der Grund dafür ist auch, dass ich denke, dass sich an diesem grundsätzlichen Effekt der U-Kurve nicht verändert, dass wir Rebound-Effekte sehen. Also in dem Moment, wo ich irgendwie auf der einen Seite effizienter werde und schneller Entscheidungen treffen kann, werden mich dafür komplett neue Dinge, über die ich vorher noch nie nachgedacht habe, treffen. Das heißt, da kann man relativ optimistisch sein, dass da diese Rebound-Effekte einfach komplett unterschätzt werden. Und auch generell aus der Forschung zum Produktivitätsparadoxon der Informationstechnologie sehen wir eigentlich in der Vergangenheit auch schon, hat man auch schon gedacht, als das Internet eingeführt wurde, jetzt wird alles viel schneller, passieren diese Gewinne nie so, wie sie vorhergesagt werden, einfach weil man unterschätzt, wie viele neue Aufgaben, wie viele neue Prozesse dann dazukommen.
Okay, na, da bin ich ja mal gespannt. Da geht uns auf jeden Fall der Gesprächsstoff nicht aus. Diese U-Kurve, die Sie ja gerade nochmal erwähnt haben, kann man so diese Produktivitätsphasen und dergleichen, kann man das eigentlich auch auf andere Hierarchieebenen übertragen?
Das ist eine sehr gute Frage, die, glaube ich, empirisch jetzt nicht ganz so gut untersucht ist wie für CEOs, weil man da einfach so schön diese Daten hat, die man sehr gut angucken kann. Tendenziell sieht man aber zum Beispiel auch im Selbsterleben der Führungskräfte immer wieder diesen Effekt, dass man am Anfang eher so eine sehr stressige Phase hat und braucht, um reinzukommen. Das heißt, ich glaube, diese Erwartung, dass Führungskräfte reinkommen und sofort die Performance total toll ist oder hochgeht, klar, man wünscht sich diese Veränderung, aber realistisch muss man sagen, sowohl für die Führungskraft selbst, sie kann erwarten, dass sie sich erstmal als Erste eher gestresster fühlt und erstmal, man denkt zwar, ist toll, ich habe jetzt irgendwie eine neue Stelle, läuft, aber erstmal geht das Wohlbefinden tendenziell runter, Stress geht hoch, Leistungsfähigkeit nimmt erstmal ein bisschen ab und dann, wenn man dann reinkommt, dann nimmt das wieder zu. Und mir ist in dem Kontext vor allem halt eine Studie zum Stressempfinden von Führungskräften bekannt. Und da sagt man eigentlich so, das erste halbe Jahr bis Jahr quasi geht es runter und danach aber nimmt es wieder zu und oft auch über den Wert, den man vorher war, hinaus. Also da vom Erleben der Führungskräfte zumindest, wenn man dieses erste Jahr übersteht, wird es dann irgendwann besser und dann hat man auch irgendwann das Gefühl, wow, das war wirklich ein Schritt nach vorne und ich entwickle mich hier besser und die Leistung steigt auch mehr als erwartet.
Okay. Ja, dann ist aber das, was ja häufig so mit dem berühmten 6 Monaten namens Probezeit assoziiert wird, ist dann ja eigentlich zu kurz, ne? Dann müsste das ja eigentlich über ein Jahr sein, weil wenn man so ein Jahr braucht, um da wirklich so über den Berg zu sein, in Anführungszeichen, wäre das ja eigentlich eher die richtige Zeitspanne.
Ja, ist eine gute Frage, vor allem natürlich dann, wenn es nicht so gut läuft. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen unfair, schon so schnell dann den Rückschluss zu ziehen, das passt so gar nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die Probezeit ja auch ein Stressfaktor ist. Und deswegen kann man das vielleicht nicht ganz so gleich gegeneinander abwiegen, weil zumindest dieser Stressfaktor ist ja dann nach 6 Monaten für mich als Führungskraft erstmal raus. Wenn ich denn dann weiter da drin bleibe, wenn ich rausgeworfen werde, dann natürlich, ja,
klar.
Dann wäre es für mich andersrum besser gewesen, dass ich vielleicht ein bisschen länger Zeit gehabt hätte, mich zu etablieren.
Wunderbar, schon mal vielen Dank bis hierhin für den munteren Austausch. Ich würde ganz gerne den wunderbaren Tisch, an dem wir hier sitzen, nutzen, um mal den Blick in die imaginäre Glaskugel zu werfen. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, KI wird uns nicht abschaffen. Ja, das finde ich schon mal die frohe Botschaft. Aber vielleicht gibt's ja doch so das ein oder andere, was sich noch so tut in der Zukunft, wenn Sie reinblicken, das Thema KI nochmal nehmen, wenn Sie die Frage auch, wie wird wirksam Führung in der Zukunft eigentlich gestaltet sein, sehen, jetzt mal fernab von dem Ablaufdatum, mit dem Sie jetzt wahrscheinlich für immer assoziiert werden. Ja. Was ist da so Ihr Blick, wenn Sie in die imaginäre Glaskugel reinblicken?
Das ist natürlich immer schwierig, aber wahrscheinlich ist es, man sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen, aber den Menschen sehr wichtig nehmen. Und was ich damit meine ist, gerade auch bei der ganzen Diskussion jetzt, fokussieren wir uns ja immer sehr auf so die eine Person des CEOs oder die Führungskraft und was sie irgendwie macht. Und ich fand sehr schön, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie gesagt haben, naja, ich sehe viele Leute, die sind irgendwie 15, 20 Jahre im Amt und fragen sich selbstkritisch, ob ich dem Unternehmen noch einen Mehrwert liefere. Und ich glaube, dieser Gedanke von Führung, also dass Führung, da geht es nicht so darum, welche tollen Skills ich jetzt habe oder ob ich jetzt noch den KI-Prompting-Kurs belege und der beste KI-Entscheider werde, sondern es wird vielmehr auch noch weiterhin darum gehen, schaffe ich es, andere zusammenzuführen und dieses Wir-Gefühl irgendwie zu erhalten. Weil gerade wenn KI sehr viel Entscheidungen über einen Prozessor optimiert und so weiter, haben wir ja die Gefahr, dass es noch technologisierter wird. Und warum bleibe ich dann in einem Unternehmen? Das ist ja eigentlich bestimmt nicht wegen der tollen einen CEO-Position, die so inspirierende Reden hält, sondern das wird das Gefühl sein, dass wir hier irgendwie was machen. Und das bedeutet ja als CEO, ich bin als Person total wichtig, aber nicht, weil ich da stehe und scheine, sondern weil ich es irgendwie schaffe, dieses Wir-Gefühl herauszulösen. Und gerade wenn Technologisierung steigt, glaube ich, ist diese Fähigkeit was man noch viel zu wenig sieht, aber was eigentlich der Kern ist.
Okay, vielen Dank. Bonusfrage, ja. Wenn Sie sich ein Forschungsvorhaben aussuchen dürften zu dem Thema Leadership, hätten Sie da einen Wunsch?
Das Thema KI und Führung ist schon wirklich spannend, weil das sich im Moment sehr doll darauf fokussiert, wie KI irgendwie Prozesse optimieren kann und wie KI irgendwie hier und da helfen kann oder jetzt noch ein neues Geschäftsmodell aufmacht. Und was ich eigentlich total spannend finde, ist aber, was macht das denn mit Führungskräften? Also was macht es, wenn meine Mitarbeitenden viel mehr mit KI arbeiten, wenn ich als Arzt viel mehr Entscheidungen mit KI treffe? Weil wir sehen erste Hinweise darauf, dass das zwar die Effizienz erhöht, aber gleichzeitig mal andere Menschen auch mehr als Objekt sieht. Und ich fand das super spannend zu untersuchen von Betrieben, die sich sehr gern melden können, die in irgendeiner Form KI-Anwendung einführen, darauf zu schauen, nicht nur, was macht das mit der Effizienz, sondern was macht das in der Wahrnehmung der Menschen in ihrem Stresserleben, in ihrem Empfinden des Werts auch ihrer Arbeit, in dem Empfinden von Zusammenarbeit, dass sie jetzt mehr mit KI arbeiten.
Ja, danach kann nichts mehr kommen. Herzlichen Dank. Wir wünschen viele Zuschriften, hätte ich beinahe gesagt, für dieses Forschungsvorhaben. Ansonsten melden Sie sich gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei mir. Ich leite das gerne weiter. Liebe Frau Gerbaut, herzlichen Dank für den total spannenden Austausch hier bei Ihnen. Und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und wir hören uns das nächste Mal bei ConTalk.
Vielen Dank.
ConTalk.